So, liebe Leute, ich begrüße euch ganz herzlich bei Schöner Glauben. Mein Name ist Jason und es gibt eine Folge aus der Bretagne. Ich bin gerade in der Bretagne. Ich hoffe, dass die Internetverbindung hält, aber ich bin da guten Mutes. Und ich darf euch heute Christine Poppe vorstellen. Die ist heute zu Gast. Grüß dich, Christine. Schön, dass du da bist.
Ja, hi Jason. Danke für die Einladung. Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
Das ist großartig. Ich habe von dir gehört, ich glaube von der Priska Lachmann, die hat mir gesagt, Christine musst du unbedingt einladen. Und dann habe ich das gemacht und du warst so freundlich und bist gekommen, freut mich voll. Was man über dich im Internet und so weiter erfährt, ist, dass du Coach bist. Du arbeitest mit Menschen, die eine Traumathematik haben. Du hast auch einen christlichen Hintergrund. Und da reden wir gleich, glaube ich, noch mal ein bisschen was drüber. Und du bist Buchautorin. Und das Buch, das soll heute auch Thema sein. Gibt es sonst noch Dinge, die du ergänzen möchtest, damit die Menschen da draußen ein bisschen verstehen, wer du bist?
Ja, was würde ich ergänzen? Priska ist eine sehr gute Freundin von mir. Danke, Priska, dass du uns hier connected hast. Zuhören solltest irgendwann. Ich bin 35 Jahre alt. Ich habe eine Tochter, die 3 Jahre alt ist. Bin jetzt zum zweiten Mal verheiratet. Dieses Mal in einer glücklichen, funktionierenden Beziehungen mit normalen Problemen, sage ich mal. Und ja, bin sehr happy, dass ich dieses Buch geschrieben habe und auch jetzt da stehe, wo ich stehe. Genau.
Genau. Dein Buch heißt Vom Versuch, mich selbst zu zähmen und den Mut, es sein zu lassen. Ist beim SCM Verlag erschienen. So gerade Untertitel ist, wie wir Rollenbilder überwinden und authentisch Beziehungen leben. Ich kann es wirklich von Herzen empfehlen. Ich habe es heute nochmal gelesen. Also ich habe es auch vor ein paar Monaten schon mal gelesen gehabt, aber jetzt heute am Strand nochmal und finde es wirklich toll. Und deswegen vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir über die Ideen da einmal sprechen. Ja. Ich würde mal als allererstes anfangen. Ich finde schon die Einleitung des Buches, finde ich, ist sehr dicht mit unfassbar vielen richtig guten Ideen. Da geht's unter anderem darum, dass du diesen Satz aufgeschnappt hast, den ich auch schon mal gehört habe. Dieses, du kannst andere nicht ändern, du kannst dich nur selbst ändern. Und mit diesem Satz hast du so ein bisschen eine Geschichte. Magst du uns da mal mit reinnehmen, was du mit diesem Satz verbindest und was du da drüber gelernt hast?
Ich glaube, du musst die Frage nochmal stellen, Jason. Du schneidest wahrscheinlich am Ende, oder? Ich habe die Frage gerade nicht gehört, Jason. Du musst sie, glaube ich, nochmal stellen.
Okay, ich sag nochmal. Die Frage ist, was du mit diesem Satz verbindest, mit diesem, man kann sich selbst nicht ändern.
Man kann den anderen nicht ändern, ne? Man kann sich nur selbst ändern.
Ja, genau.
Ich verbinde damit einmal die Erinnerung, als ich sie zu Beginn gehört habe, als ich noch in einer nicht funktionierenden Beziehung steckte, dass ich so das Gefühl hatte, dass dieser Satz mir noch mehr Druck macht. Also ich habe schon versucht, besonders gut zu sein und mich besonders anzupassen. Und hatte halt auch aus dem Umfeld, in dem ich war, so das Gefühl, dass ich halt noch lieber und netter und besser werden müsste. Und dann habe ich aber später durch halt eine Coachin, die uns damals begleitet hat, oder Ehetherapeutin, Beraterin, und durch das Buch Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest, habe ich verstanden, dass es gar nicht darum geht, dass ich immer lieber und netter werde, sondern dass, wenn jemand zum Beispiel meine Grenzen überschreitet, dass ich halt nicht erwarten kann, dass die Person von selber merkt, dass das nicht okay ist oder sein Verhalten ändert, sondern ich halt diejenige sein muss, die eine Grenze zieht, was dann ja auch vielleicht weniger lieb und weniger nett ist. Und hätte ich das sofort verstanden, hätte das sehr viel Druck von mir genommen. Aber ich hatte halt echt das Gefühl zu Beginn, dass ich halt noch besser werden muss. Und wenn man das wirklich versteht, dass ich für mich verantwortlich bin und für mich einstehen darf, dass dann halt eine Beziehung erst besser werden kann, wenn auf der anderen Seite halt jemand ist, der vielleicht grenzüberschreitend ist oder vielleicht auch nicht das einbringt in die Beziehung, was ich brauche oder mir wünsche. Ne?
Du hast dann auch sehr viel darüber geschrieben, dass du nicht du selbst sein konntest oder dass dieses sich selbst ändern, dass das bei dir auch dazu geführt hat, dass du dich selbst verloren hast, schreibst du. Kannst du das auch nochmal ein bisschen nachzeichnen? Wie hast du das erlebt? Sorry.
Ja, habe ich das erlebt? Ja, ich glaube, kein Problem. Ich hatte halt innerhalb der Beziehung es gar nicht gemerkt, wie ich immer mehr meine eigenen Grenzen aufgeweicht habe und immer mehr Zugeständnisse gemacht habe, unbewusst. Einfach so im Erleben, in dem, wie das Leben halt passiert ist. Und ja, Zugeständnisse gemacht habe zu Dingen, die eigentlich ich nicht wollte. Nicht, weil ein Ex-Mann besonders viel Druck ausgeübt hätte, sondern weil halt auch ich selber die Erwartung an mich hatte, irgendwie eine besonders gute Frau zu sein oder so. Und ich glaube, ich habe auch einfach so ein Bindungsmuster, das dazu führt, dass ich halt glaube, mich besonders anpassen und anstrengen zu müssen. Und das heißt, ich habe beispielsweise in sehr jungen Jahren, ich glaube, ich war damals 23 oder so, oder vielleicht 24, ein Haus gekauft mit meinem Ex-Mann.
Oh wow.
Obwohl ich das eigentlich überhaupt nicht wollte. Aber ich habe halt irgendwie gedacht, also ich habe ihm nicht gesagt, dass ich das nicht will, ne? Er hat mich dazu nichts gezwungen oder so, sondern ich habe es halt einfach gemacht, weil ich dachte, dann ist er bestimmt glücklicher. Und wenn er glücklicher ist, dann bin ich glücklicher. Ne? So, das ist halt diese Abhängigkeit innerhalb der Beziehung. Ich kann nur glücklich sein, wenn du glücklich bist. Also versuche ich alles zu machen, dass du glücklich bist, damit am Ende ich glücklich bin. Eigentlich relativ egoistisch. Ja, und dann wird man aber wütend, oder ich wurde dann wütend auf meinen Partner, weil er halt nie irgendwelche Zugeständnisse gemacht hat. Und ich immer mehr den Sinn dafür verloren habe. Ich wusste gar nicht mehr, was ich wollte. Also ich habe überhaupt kein Gefühl mehr dafür gehabt, was sind meine Wünsche und meine Bedürfnisse. Und irgendwann mal habe ich mich auf eine Art und Weise selber verhalten, also bin ausfällig geworden beim Streiten, bin mega wütend gewesen und habe mich ständig auf Arten und Weisen verhalten, die mir selber zuwider waren, die ich selber ganz furchtbar fand und konnte das gar nicht so verstehen. Wie konnte es sich so entwickeln alles? Und habe halt gar nicht gesehen, ja, dass es halt auch mein Beitrag in der Beziehung war. Nämlich nicht, weil ich gestritten habe mit ihm, sondern weil ich in den richtigen Momenten, wo es Konflikte gab, eigentlich halt nicht gestritten habe. So, ne? Und da habe ich einerseits mich von außen beobachtet und fand mich ganz furchtbar als Mensch. Also ich habe mich angeguckt und dachte so, boah, unmöglich, wie du dich verhältst. Und andererseits hatte ich überhaupt kein Verständnis mehr für mich selber und konnte auch überhaupt nicht mehr definieren, was will ich, wer bin ich. Und war halt irgendwie, als ob ich neben mir stand und keinen Bezug mehr zu mir selber hatte. Und das ist ein ganz, ganz furchtbares Gefühl. Das ist ja viel schlimmer, als wenn man kein Zuhause hat. Weil das Zuhause im Innern verloren geht und man das Gefühl hat, es gibt nichts, was man tun könnte, um wieder sich lebendig fühlen zu können oder glücklich zu sein oder einfach mit sich im Einklang zu sein. Ich war total zerrissen innerlich. Ja, und es hat auch echt lange gedauert, bis ich den Weg zu mir zurückgefunden habe.
Du beschreibst auch, dass ein Anteil daran auch die Art und Weise hatte, wie du aufgewachsen bist. Ich habe das schon häufiger mal gehört, russlanddeutsches Umfeld. Muss aber sagen, dass ich sehr, sehr wenig Kontakt dazu habe. Wie würdest du mir das erklären? Was ist russlanddeutsches Umfeld? Ich glaube, das war eine Baptistengemeinde, hast du geschrieben. Kannst du das mal ein bisschen erklären?
Ja, also für Menschen, die da gar keinen Bezug so dazu haben, ne? Also meine Familie ist 1988 zurück aus der ehemaligen UdSSR nach Deutschland gekommen. Ich lebe in Hannover jetzt. Meine Familie kam damals nach Hannover. Und man kann sich das so vorstellen, Menschen, die sagen, sie sind Russlanddeutsche, haben halt eine längere Geschichte. Das heißt, deren Eltern, also deren Vorfahren sind vielleicht vor drei oder ich weiß gar nicht genau, aber ich glaube so um die 300 Jahre, vor ungefähr 300 Jahren ausgewandert aus Deutschland. Haben dann dort in deutschen Kolonien gewohnt, gelebt. Die hatten da eigene Schulen, Theater und so weiter und haben die deutsche Kultur in Russland weiter reproduziert und haben halt da auch den christlichen Glauben weitergelebt. Und zwar so, wie sie ihn halt damals mitgenommen haben. Und das war halt ein sehr enger Glaube, würden wir heute sagen. Also wahrscheinlich war der in Deutschland und überall auf der Welt gerade dann damals so. Und hat sich aber dadurch, dass sie halt solche, ja, keinen kleinen eigenen, wie soll ich sagen, so eigene in sich verschlossene Systeme waren, haben sich halt nicht so weiterentwickelt wie der Rest der Welt. Und die haben sich dann halt, ne, und dann kam so das ganze Weltgeschehen, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, ja. Und dann gab es irgendwann mal die Zeit, dass diese Russlanddeutschen in Russland halt sehr verfolgt wurden, einmal während der Zeit der Oktoberrevolution und danach, ne. Die waren dort sehr wohlhabend, das, was sie hatten, wurde ihnen genommen. Und viele waren dann auch in Arbeitslagern und ja, haben halt die damalige UdSSR sehr stark als unterdrückend wahrgenommen. Und als dann die Mauer fiel oder auch Zeiten davor, sind dann immer mehr Russlanddeutsche ja wieder zurück nach Deutschland gekommen, in dem Glauben, wir kommen wieder nach Hause, da wo wir hingehören, weil wir sind ja Deutsche, wir sind ja keine Russen. Von den Russen wurden wir ja immer verfolgt. Das war so das Selbstverständnis. Kamen dann hierher und haben gemerkt, dass es hier ja gar nicht deutsch ist. Also so wie wir Deutsch verstehen, ist das hier ja gar nicht. Das ist ja total amerikanisiert. Und die deutschen Gemeinden waren dann auch gar nicht christlich genug, weil die Frauen Hosen trugen, Frauen auf der Bühne waren. Also ja, ich erinnere mich an eine Geschichte von meinen Eltern, wo sie mit meinen Großeltern in eine hiesige deutsche Gemeinde gegangen sind und dann meine Großeltern die ganze Zeit während des Gottes die Augen gewöhnt hatten und nicht auf die Bühne gucken konnten, weil dort halt Frauen in engen Hosen waren. Das war moralisch total verwerflich für sie. Sie konnten in solche deutschen Gemeinden nicht gehen und haben dann wieder hier in Deutschland diese Gemeinschaften gebildet, in denen sie sich abgeschottet haben und weiter diese Kultur gepflegt haben, die eigentlich schon 300 Jahre alt ist. Also Frauen tragen Kopftücher. Ich als Mädchen beispielsweise musste mit Röcken in die Schule gehen. Heißt, du wirst direkt erkannt als jemand, der irgendwie anders ist, der nicht dazu passt. Und ja, sehr strenge Moralvorstellungen. Also es darf keinen Sex vor der Ehe geben. Zu Zeiten, also 10 Jahre zum Beispiel oder 15 Jahre, bevor ich im jugendlichen Alter war, war es sogar so, dass in den Gemeinden ganz oft so war, dass Menschen, die zusammen, also wenn ein Mann und eine Frau, die 18, 19 Jahre alt waren, zusammen gesehen wurden, dann war halt klar, das ist ein Pärchen, die müssen heiraten. Ciao, gibt kein Zurück mehr. So. Und als ich dann so ungefähr Anfang 18, 19, 20 war das schon wieder anders. Also da gab es schon Situationen in unserer Gemeinde, wo ich beispielsweise einen Freund hatte, als ich 15, 16 war und mich dann aber mit 17 wieder getrennt habe. War dann halt schon nicht gut und es war nicht gerne gesehen, aber es war jetzt auch nicht ein Megaskandal. Und nichtsdestotrotz gab es halt Fälle in der Gemeinde, zum Beispiel, dass Pärchen sich gefunden hatten und wieder getrennt hatten aus unterschiedlichsten Gründen. Und dann wurde darüber halt schon immer sehr schlecht gesprochen. Und besonders schlecht hat das dann halt immer die Mädchen getroffen, ne? Also oder die Frauen. Und das hat natürlich bei mir so ein krasses Bild hinterlassen, wie ich zu sein habe oder nicht zu sein habe, was okay ist und was nicht und so, ne? Ja, und das kann man sich so unter Russlanddeutschen vorstellen, wobei das Spektrum natürlich auch riesengroß ist, ne? Vor allem heutzutage gibt es halt immer noch so sehr, sehr strenge Gemeinden. Es gibt aber auch welche, die lockerer sind, auch gerade in den Äußerlichkeiten. Aber da ist halt die Herausforderung, wie häufig bei Freikirchen, ne? Manchmal sieht das nach außen total cool aus, weil die Leute inzwischen coole Klamotten tragen und coolen Worship hören. Und die Theologie ist aber halt immer noch total, ja, wie in Texas in den USA. So, ne?
Du hast das beschrieben, dass du zu einem Zeitpunkt dann in modernere Gemeinde gegangen bist und dann die Erfahrung gemacht hast, das ist jetzt alles mit ein bisschen mehr Bling-Bling und Band oder was weiß ich, aber von den Inhalten her schon noch sehr viel, sehr ähnlich. Und das muss ich sagen, das habe ich auch sehr nachvollziehen können. Von dem, was du so schreibst, ich komme ja aus einer geschlossenen Brudergemeinde ursprünglich und da gab es, glaube ich, sehr, oder das von dem, was du da jetzt da so erzählst, das glaube ich sehr ähnlich. Also auch Mädchen mit Röcken die ganze Zeit und zu Frauen und auch, also vermute ich mal ähnlich, eine ähnliche Kritik an ja der Umwelt, in der man so lebt. Die Welt ist böse. Wobei wahrscheinlich da nochmal, also dieser, ja genau, der
moralisch gesehen.
Ja. Genau, auch also dieses Thema Feminismus, also Frauen durften bei uns auch nicht predigen oder irgendwie am Gottesdienst sonderlich teilnehmen. Also von daher, da finde ich, da sind viele Parallelen.
Spannend.
Du hast jetzt, ja, voll. Du hast jetzt bei dir ein Buch geschrieben, dass du auch mit Joshua Harris in Berührung gekommen bist. Das war in meiner Zeit auch ein Riesending. Der Oberbegriff ist ja im Prinzip Purity Culture. Kannst du noch mal ein bisschen erzählen, wie hast du das wahrgenommen bei dir in deinem Aufwachsen?
Ja, in meiner Bubble? Ja.
In deiner Bubble.
In meinem Aufwachsen, wie habe ich das wahrgenommen? Also, ich war damals total überzeugt davon, dass das die absolute Wahrheit ist. Also, das Beste ist, wenn du dich nur in einen Menschen verliebst und den heiratest und auch bis zur Ehe keinen Sex hast, weil dann wird die Ehe voll gesegnet und du hast ja auch keine Vergleiche. Das ist ja auch schlimm, ne? Wenn du dann Vergleiche hast, wie ist Sex mit anderen und dann also sowas wurde mit uns halt uns auch vermittelt, dass das ganz, ganz schlimm ist. Und dass du dann einen Ehemann hast und dann denkst du aber immer an den Sex mit deinem Ex-Freund. Wie schlimm. Mhm. Oder stell dir vor, dein Ehemann hatte Sex mit jemand anderen und dann denkt er immer an den Sex mit seiner Ex-Freundin. Mhm. Also solche Ängste wurden dann halt auch krass geschürt. Und natürlich, wenn du ein Teenager bist, bist du ja sowieso sehr unsicher. Mhm. Und dann ist das natürlich sehr verlockend, die Idee, dass du mit jemandem zusammen bist und den auch heiratest, der nie einen körperlichen Vergleich hatte, noch nicht mal mit jemandem geküsst hatte, dann gibt einem das noch vermeintlich eine gewisse Sicherheit emotional, ne? Und ich weiß, dass ich das damals auch in der Schule sogar total verteidigt hatte und mit, ich finde das heute eigentlich ein bisschen lustig und gleichzeitig traurig, ich habe halt mit meinen Klassenkameraden, irgendwie hatten wir so eine Diskussion in der Stunde und ich habe das dann so hart verteidigt und habe den allen erklären wollen, dass das der einzig wahre Weg ist und dass das dann auch schon alles passen wird und so. Und es war in der 9. oder 10. Klasse und einige von meinen Klassenkameraden hatten auch schon Sex gehabt und waren halt haben sich einfach nur an den Kopf gefasst und wussten gar nicht, was sie da mit mir diskutieren sollten. Und heute, so retrospektiv, finde ich das so lustig, dass ich war so leidenschaftlich dabei und das war halt einfach der Meinung, dass das der Weg ist, um eine glückliche Beziehung zu führen. Und dieses Versprechen wurde halt gemacht, ne? Dass wenn man sich daran hält, dass man keinen Sex vor der Ehe hat, dann kriegst du halt auch eine glückliche Beziehung. Hm. Und das ist natürlich totaler Bullshit, weil es davon überhaupt nicht abhängt. Und es wurde halt auch viel, ja, einfach sehr viel Angst geschürt, ne? Also nicht nur mit Hölle und mit, keine Ahnung, du fällst dann bei Gott in Ungnade oder so, sondern halt auch, dass es wirklich für dein Leben und für deine Beziehung und alles total, ja, Blödheit ist in einer Art und Weise. Und das hat mir zum Beispiel, mir persönlich, ich weiß, Priska sagte immer, sie hatte immer so eine Panik vor der Hölle. Die Hölle hat mir eigentlich nie Angst gemacht. Aber ich hatte halt Angst davor, in einer Beziehung nicht glücklich zu sein. Hm. Und habe halt gedacht, ich werde das alles einhalten und dann werde ich glücklich. Und ich habe mir auch immer eingeredet, dass ich mich da voll komplett dran gehalten habe. Und natürlich habe ich, wenn ich einen Freund gehabt habe, habe ich mit ihm rumgeknutscht. Ja? Habe mir aber selber so irgendwie, also irgendwie gab es halt so eine Parallelwelt in meiner Wahrnehmung zwischen dem, was tatsächlich passiert ist und dem, was ich von mir selber zugegeben habe, was passiert ist in Beziehungen. Ja, und heute denke ich, ja, da ist einfach sehr viel Druck gemacht worden. Und ich glaube, das ist jetzt eine Unterstellung, dass es gerade in diesen russlanddeutschen Gemeinden, aber vielleicht auch in allen anderen Freikirchen, wo diese Themen sind, dass es auch ganz viel einfach mit Macht zu tun hat. Ja, dass man einfach bestimmen will, dass es einem irgendwie eine Befriedigung gibt, darüber zu bestimmen, wie andere Menschen ihr Leben leben. Und ja, mich macht es heute am meisten wütend, dass mir dieses Versprechen gemacht wurde indirekt. Wenn du dich daran hältst, dann kriegst du eine glückliche Beziehung. Hm.
Ja, so. Fühle ich
voll. Und das ist für mich völliger Bullshit, ne? Weil Beziehungen entwickeln sich halt aus meiner Sicht heute natürlich. Und wenn ich würde meiner Tochter sagen, wenn sie groß ist, dass sie halt darauf achten soll, wenn sie jemanden kennenlernt, dass sie ein vertrauensvolles Verhältnis hat und dass sie nur mit jemandem schlafen sollte, bei dem sie sich absolut sicher fühlt und wo sie, also nicht von heute auf morgen, sondern dass sie sich da langsam rantastet. Und so wie das Vertrauen wächst, sollte halt auch die Intimität wachsen. Das wäre so meine Empfehlung an meine Tochter, damit sie halt ja einfach eine gewisse Sicherheit bei diesem Thema erfährt, aber halt nicht so eine komplette Abschottung. Weil ich glaube, auch wenn du heiratest, kannst du beim Sex verletzt werden, im Sinne von emotional. Und es kann auch sein, dass du mit jemandem schläfst, der einfach ein toller Freund, also ne, oder eine tolle Freundin, wo du eine tolle Beziehungserfahrung machst und das am Ende dann trotzdem nicht klappt. Und ich glaube, wir können unsere Kinder oder uns selbst auch nicht vor Schmerz schützen. Und das ist ja das nächste Versprechen. Man würde sich damit davor schützen, verletzt zu werden. Und wenn wir in Beziehungen sind, werden wir verletzt. Mhm. Ob mit Freunden, ob mit unserem Partner, wie auch immer. Und aus meiner Sicht sollten wir Kindern, Jugendlichen uns in Freundschaften viel mehr zeigen, wie heile ich von der Verletzung und wie mache ich mein Herz stark, sodass ich einen gewissen Schutz habe, aber halt wenn was passiert, dass ich dann halt auch ein Netz habe von Beziehungen, von Menschen, dass ich zu meinen Eltern kommen kann, zu Freunden und da halt auch wieder Aufrichtung erfahre. Und das ist gerade in diesem Kulturkreis ja gar nicht möglich, weil wenn zum Beispiel irgendwas, ne, passiert wäre mit jemandem, mit dem du nicht verheiratet bist, dann kannst du darüber ja nicht reden, weil dann musst du ja zugeben, dass du vorherigen Verkehr hattest zum Beispiel, ja. Und in der Ehe kannst du auch mit niemandem, also wenn du in der Ehe zum Beispiel irgendwas erlebst, was im sexuellen Bereich oder generell nicht funktioniert, dann darfst du das eigentlich auch nicht sagen, weil du ja nach außen so tun müsstest, als wäre deine Ehe perfekt. Ja? Oder vielleicht nicht perfekt, aber auf jeden Fall sehr gut. So.
Und, weil sonst das Versprechen da gibt es im halt Grunde kein Vertrauen. Nicht glaubwürdig ist.
Ja. Ja.
Voll nachvollziehbar.
Und das ist halt
sag ich.
Nicht hilfreich.
Ja, absolut. Du schreibst in deinem Buch, dass es also ich fand diese Idee, da ist dieses Versprechen, wenn du dich an diese Sexualmoral hältst, dann wird am Ende alles total super. Das fand ich sehr, sehr nachvollziehbar, wie du das dargestellt hast, dass das ein leeres Versprechen ist.
Ich wollte noch war das ergänzen. Bei euch auch so in der Brüdergemeinde?
Voll, absolut.
War das bei euch auch absolut. So? Ja.
Voll. Das war absolut auch so. Beide Sachen, die du sagst, ja, also im Sinne von, wenn du dich daran hältst, wirst du eine glückliche Beziehung haben, Gott wird die segnen und auf der anderen Seite auch, du wirst dich vor vielen Schmerzen schützen können, wenn du dich an diese Prinzipien hältst. Und gleichzeitig auch, dass ich den Eindruck hatte, dass über ganz, ganz viele Themen einfach gar nicht gesprochen werden konnte. Also auch was, ich glaube, sexuelle Aufklärung oder generell über Sexualität reden, war eigentlich ein Nicht-Drüber-Reden. Also im Sinne von, mach's halt nicht, bevor du in die Ehe kommst und that's it. Das ist alles, was du darüber wissen musst, so ungefähr. Mhm. So, und das fand ich hochproblematisch. Wir haben gerade schon mal kurz gesprochen, es gibt ja sozusagen die andere Seite, der Joshua Harris, der ist ja in den 90ern mit seinem Buch Ungeküsst und doch kein Frosch, das erwähnst du auch kurz, ist der durch die Decke gegangen. Ich habe das als Teenager auch gelesen. Und jetzt vor einiger Zeit ist er ja, er ist nicht mehr Christ und er hat viele von seinen Aussagen hat er jetzt zurückgenommen. An sich auch schon eine spannende Geschichte. Das viel Spannendere ist aber, dass jetzt vor ein, zwei Jahren seine Frau ein Buch geschrieben hat, wo sie ihre Sicht auf die ganze Sache geschildert hat. Und ich muss sagen, ich habe das gelesen und mich hat das unfassbar wütend gemacht, weil da deutlich geworden ist, dass Joshua Harris im Prinzip gelogen hat. Also wirklich schwarz auf weiß gelogen hat. Beispielsweise wird dann ja da drin erzählt, ich weiß noch hundertprozentig, wie der Satz war, dass als sie haben ja dann gewartet und dann haben sie dann geheiratet und sind in die Flitterwochen gegangen. Und dann steht bei Joshua Harris so nach dem Motto, dass das dann absolut traumhaft war und dass sie im Grunde, dann kommt der Satz, dass sie überhaupt nicht mehr aus dem Hotelzimmer rausgekommen sind. So, wenn du dann liest, was ihre Geschichte ist, dass sie mit der Hochzeit im Prinzip einen Nervenzusammenbruch hatte und 3 Wochen wirklich nicht mehr aus dem Zimmer rausgekommen ist, aber weil sie Panikattacken hatte und weil einfach alles ganz, ganz furchtbar war. Und weil sie im Prinzip in eine Rolle gedrängt worden ist, eine Frau sollte sie sein, wie das von ihr erwartet wurde, aber sie war eben nicht sie selbst. Und ich finde das so krass, weil das erlebe ich einfach, dass eben ein Versprechen erzählt wird und dann, naja, das Buch von Shannon Harris ist eben nicht, was weiß ich, 20 Millionen Mal verkauft. Das wird eben dann nicht auch so in deutschen Verlagen rumgereist. Ja, ja. Alle möglichen deutschen christlichen Verlage haben das
Ungeküsst
doch kein Frosch raus. Ja, ich sehe es nicht, dass es übersetzt wird. Das ist schon heftig. Naja, aber ich finde...
Tatsächlich ging es mir genauso.
Ja,
erzähl also mal. Sobald wir in den Flitterwochen waren, habe ich, also ich hatte schon das war erst auf dem Rückflug, aber als wir in den Flitterwochen waren, haben bei mir nachts Panikattacken angefangen.
Ja.
Und ich weiß noch, dass ich auf dem Rückflug dann im Flugzeug auch auf den Boden mich hingelegt habe, weil ich einfach keine Luft mehr gekriegt hatte. Und ich hatte damals, also ich wusste damals nicht, dass das Panikattacken sind. Ich dachte, irgendwas stimmt mit meinem Körper nicht. Also irgendwie habe ich Atemprobleme und irgendwas ist biologisch mit meinem Körper dysfunktional. Ich bin halt mitten in der Nacht ständig wach geworden und habe hyperventiliert. Mein ganzer Körper hat gezittert und ich war total drüber. Und heute weiß ich, das waren Panikattacken. Und ja, ich glaube, damals habe ich einfach richtig, ich habe schon in den Flitterwochen gemerkt, dass mit uns funktioniert einfach vorne und hinten nicht. Und dann aber zu wissen, du kannst ja nicht mehr raus. das war's jetzt. Du hast jetzt vor allen Leuten, die du kennst, vor Gott und so, hast du gesagt, ja, und das ist es jetzt. So. Und ja, ich weiß nicht, was ich da alles an Ängsten verdrängt habe, dass diese Panik halt nachts hochkam, ne? Hm. Und das ist auch ein furchtbares Erleben. Also, ja, mit 21 zu denken, scheiße, mein Leben ist jetzt vorbei. Was ist es jetzt für immer, ob ich will oder nicht. Ja.
Du hast dann in deinem Buch hast du beschrieben, dass es im Prinzip auch von gemeindlicher Seite, so Pastoren, Seelsorge und so weiter, dass es da auch nicht viel Hilfreiches gegeben hat, sondern dass dann quasi, so wie vorher dann gesagt wird, hab halt keinen Sex vor der Ehe, dass dann danach dann gesagt wurde, ja, dann ordne dich halt unter. Und dann wird das wieder so, also so im Prinzip so eine Art neues Versprechen, wenn es nicht läuft, dann ordne dich halt unter, mach das so, wie der biblische Plan ist und dann wird das. Mhm. Kannst du das auch nochmal ein bisschen ausführen, wie du das erlebt hast?
Ja, also wir haben auch mit netten Leuten gesprochen, die versucht haben, gute Ratschläge zu geben, das muss ich dazu auch sagen, die irgendwie sich sehr bemüht haben, aber das war halt immer alles sehr laienhaft, ne? Keiner hat verstanden, was wirklich bei uns los ist, so. Und aber ich habe halt ganz viel, also mein Pastor, mit dem wir damals gesprochen haben, der hat halt einfach gesagt, ja, eindeutig ist bei euch einfach eine Rollenumkehr, ne? Christine, du bist sehr dominant, du bist sehr rebellisch und du musst dich einfach unterordnen und er muss halt einfach seine Rolle als Mann einnehmen und führen und ja, es muss halt einfach weitergehen, fertig. Es gibt einfach keinen Weg raus. Und selbst als ich mich getrennt habe, hat der gleiche Pastor halt einfach zu mir gesagt, naja, ist ja nicht so schlimm. Meine Frau hat mich auch verlassen, 4-mal. Und da hatte sie auch schon 4 Kinder oder so. Und die ist immer wieder gekommen. Du wirst auch wiederkommen. So. Und da war ich halt, also, und dieser Mann zum Beispiel hat ständig auf der Bühne über Ehe und Eheratschläge gepredigt. Und es war halt für mich so, also als ich ihn kennengelernt habe in der Gemeinde, als wir noch nicht so große Probleme hatten damals, es war auch diese Gemeinde, die für mich so modern anmutete und dann halt gar nicht so modern war, den habe ich zu Beginn total bewundert, weil der so mega charismatisch war und irgendwie so über Sachen, der hat auch über Sex auf der Bühne geredet, was ich vorher aus meiner Gemeinde halt gar nicht kannte. Also er wirkte für mich relativ liberal aus dem Standpunkt, von dem ich kam. Und habe den total bewundert. Und dann habe ich halt gemerkt, der hat halt auch ständig erzählt, dass er Psychologie studiert hat und ich weiß nicht, was alles. Aber da kam halt so viel an Ratschlägen, was halt einfach überhaupt nicht geholfen hat, dass ich halt irgendwie auch total mich verloren gefühlt habe, weil die Menschen, zu denen ich aufgeschaut habe und von denen ich halt Hilfe erwartet habe, nur Sachen kamen, die mir halt überhaupt gar nicht geholfen haben. Und ja, häufig wurden dann halt auch irgendwelche Tests gemacht. Was für ein Persönlichkeitstyp bist du? Und was für ein Typ bist du? Und wie kann man das zusammenkriegen? Und irgendwelche Standard-Ehe-Kurse wurden angeboten, in denen dann halt über, ich sag mal so oberflächliche oder halt einfach nicht die wichtigen Dinge in der Ehe gesprochen wurde. Oder halt auf einem Level, das nicht das Richtige war. Und erst als ich damals eine Beraterin, als ich mich schon getrennt habe, da kam mein Ex-Mann nochmal auf mich zu und wollte eine Ehetherapie machen. Und darauf bin ich irgendwann eingegangen. Und die war zwar auch christlich, aber hatte halt eine vernünftig fundierte Ausbildung. Und die hat dann halt das war die erste Person, die wirklich fundierte Ratschläge gegeben hat. Und alles andere vorher war halt einfach echt für die Katz. Also es war halt, und das finde ich so schlimm. Ich glaube, in dem Buch schreibe ich da auch so einen Satz, das halt, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das geschrieben habe, es hat mich halt echt so krass wütend gemacht, dann im Nachhinein halt, als ich selber Psychologie studiert habe und Dinge gelernt habe darüber, wie Menschen wirklich funktioniert, da hat es mich so krass wütend gemacht, dass halt Pastoren, gerade in Freikirchen, sich auf die Bühne stellen und so tun, als hätten sie halt die Weisheit echt mit Löffeln gegessen, egal welches Thema, sie können dir die Welt erklären. Und sie haben die absolute Autorität, weil sie ja die Bibel haben. Und damit können sie ja alle Lebensfragen beantworten. So, ne? Und da ist dann auch ganz häufig ja gemischt, ja, dann hast du vielleicht ein bisschen Psychologiewissen, aber misch das halt mit deiner Religiosität, mit deiner Kultur, mit Weltbild von Mann und Frau und wie Dinge zu sein haben. Und dann kommt da ganz schön viel Murks irgendwie raus. Und das hat mich sehr wütend gemacht, als ich dann irgendwann mal geschnallt habe, also als ich angefangen habe, auch Bücher über Beziehung und Ehe und so zu lesen, ne? Und dann verstanden habe, welche Probleme wir hatten und wie man das hätte vielleicht angehen können, dass da halt jemand sich vorne hinstellt auf eine Bühne und tut so, als könnte er dir erklären, wie deine Ehe funktioniert, obwohl er einfach gar keine Ahnung hat. Weil natürlich Ratschläge aus der Bibel, die einfach aus einer Zeit kommen, die unserer überhaupt nicht entsprechen und dann vielleicht auch noch falsch interpretiert und falsch übersetzt sind, vorne und hinten halt nicht passen. Und gerade das ist halt der entscheidende Punkt, nicht nur, dass es alt ist, sondern dass es halt einfach falsch interpretiert und falsch übersetzt ist. Immer dieser Glaube, damals hätten sich Frauen untergeordnet in der Bibel und auch Christentum und Paulus sei für Unterordnung und all diese Dinge. Wenn man keine Ahnung hat, vielleicht einfach mal erstmal Theologie studieren und dann, also, und das war zum Beispiel auch in den Kreisen, wo ich herkam, man durfte keine Theologie studieren, dann verlierst du deinen Glauben.
Kenne ich auch, ja.
Es war sogar so, dass bei uns in der Gemeinde, die, also ich weiß, als ich noch relativ klein war, ich war glaube ich 10 oder 12 oder so, da habe ich eine Diskussion mitbekommen, dass die Jungs in der Jugend, die also 10 Jahre älter waren als ich, zur Bibelschule gehen wollten, und zwar auf die Bibelschule Brake. Das ist, glaube ich, eine der konservativsten Bibelschulen, die es in Deutschland gibt. Und die Gemeindeleiter in der Gemeinde, wo ich war, haben gesagt, auf gar keinen Fall dürfen die Jungs zur Bibelschule gehen, weil da kriegen sie eine andere Lehre und unsere Lehre ist die einzig wahre und dann ist hier alles durcheinander in der Gemeinde. Es ging halt immer darum, die absolute Macht zu bewahren und die absolute Deutungshoheit von Menschen, die halt nie irgendwas mit Theologie studiert oder gelernt haben oder so, die halt sich einfach irgendwas die Bibel gelesen haben und dann gesagt haben, so, das steht da und das ist die, also das, so interpretiere ich das und ihr habt jetzt alle so zu leben, ne? Und das ist halt irgendwie, also hat halt überhaupt nicht Hand und Fuß. Und dann, ja, so viele Menschen treffen dann Entscheidungen für ihr Leben, ja. Und das ist auch etwas, was mich richtig wütend macht. Wir wurden halt von klein auf eigentlich nicht dazu erzogen, selber Entscheidungen zu treffen, sondern halt zu machen, was uns gesagt wurde. Und dann bist du auf einmal erwachsen und triffst Entscheidungen aufgrund der Dinge, die man dir beigebracht hat. Und landest dann in der SCH, also in einem echt krassen Misthaufen und bist dann halt dafür verantwortlich. Und natürlich ist man dafür verantwortlich. Man hat ja als erwachsener Mensch diese Entscheidung getroffen, ne? Aber es ist halt so krass, dass einem halt jegliche Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen und selber herauszufinden, was will Gott für mein Leben oder was steht in der Bibel oder so, abgesprochen wird. Und man darf halt nur diesen Weg gehen. Und wenn es halt schief geht, ja, dann musst du ja irgendwas falsch gemacht haben. Muss ja irgendwie an dir liegen. So, ne? Und dass vielleicht dieses Konzept einfach nur vielleicht nicht so hilfreich ist, wird halt nicht nachgedacht.
Kann ich sehr gut. Kann ich gut hören. Kann ich, also alles, was du sagst, kenne ich total gut auch aus meiner eigenen Herkunft. Du hast dir bestimmt 2, 2,5 Kapitel Zeit genommen, was ich wirklich stark finde und auch also mit die absoluten Highlights deines Buches. Da bist du der Frage nachgegangen, im Grunde, darf man sich scheiden lassen? Mhm. Und da hast du sehr, sehr viel drauf Wert gelegt. Und also das können wir jetzt, glaube ich, nicht alles durchgehen. Die Leute sollen das Buch auch mal selber kaufen. Aber
ja, genau, kauft das bitte alle selber.
Genau, kauft es. Wenn du es mal auf den Punkt bringen würdest, was war für dich, wo du gesagt hast, so, die Beziehung, die Ehe, die ich jetzt lebe, die ist jetzt zu einem Ende gekommen. Wie ist das für dich deutlich geworden?
Also, die Frage ist, wie es mir deutlich geworden ist, dass die Ehe zum Ende gekommen ist.
Genau.
Also, Kurzfassung ist, wir waren ungefähr 6 Jahre verheiratet. Ich hatte mich irgendwann mal getrennt, war 8 Monate raus aus der Ehe, bin nach einer Ehetherapie wieder zurückgekommen, in der Hoffnung, dass jetzt alles anders wird. Sah damals halt auch sehr danach aus. Und nach ein paar Monaten habe ich gemerkt, dass es genauso ist wie vorher. Also, und ich konnte halt das Ende absehen, sage ich mal. Also ich wusste halt, es wird, wenn ich jetzt hier bleibe, immer schlimmer werden. Und dann hatte ich halt absolut die Hoffnung verloren, dass es gut werden kann in der Ehe. Mhm. Und das war halt einfach so der Punkt, ich hatte alles versucht, also wirklich alles, was in meiner Macht stand. Und da war ich halt an einem Punkt, wo ich einfach gemerkt habe, ich wusste auch, dass er sich Mühe gegeben hat, ne? Also er hat halt ja auch mit Therapie gemacht, hatte auch Fortschritte gemacht oder hat sich verändert in der Zeit, als wir wieder zusammengezogen sind. Und dann hielt das vielleicht 3, 4 Wochen und alles war wieder rückläufig. Und da, also, Und das Krasse war halt, als ich das erste Mal gegangen bin, also als ich mich getrennt, also als ich ausgezogen bin, das erste Mal für 8 Monate, da ging es mir also ganz furchtbar schlecht. Ich war so richtig im Liebeskummer und hatte ihn halt sozusagen verlassen, obwohl ich ihn total geliebt habe und unbedingt wollte, dass es funktioniert, aber gemerkt habe, ich gehe kaputt daran. Und als ich dann das zweite Mal ausgezogen war, war ich einfach komplett desillusioniert. Da war ich halt so, dass ich wusste, okay, ich habe alles gegeben und ich glaube ja auch, und es geht einfach nicht. Ich sterbe oder ich komme in die Anstalt, wenn ich jetzt nicht hier Feierabend mache. Mhm. Und da war ich irgendwie sehr gefühllos. Also ich war von mir selber total abgespalten, glaube ich. Mhm. Und konnte gar nicht irgendwie was fühlen. Und habe dann halt einfach durchgezogen irgendwie. Das war auch sehr, ja, das war, glaube ich, auch einerseits hatte ich ein halbes Jahr vorher, bevor ich ausgezogen bin, oder 4 Monate, 5 Monate vorher mit meinem Chef gesprochen. Das Gespräch schreibe ich ja auch in dem Buch, ne? Ja, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich versuch's noch ein allerletztes Mal jetzt. Hab meinem Mann gesagt, so Junge, wenn das hier jetzt nicht besser wird, dann ist echt Ende im Gelände. Und habe mir selber eine Deadline gesetzt und habe gesagt, wenn das in 6 Monaten nicht an dem Punkt ist, dass ich sage, es macht einen positiven Fortschritt, ne, es muss nicht perfekt sein, aber der Ausblick ist gut, dann bin ich halt weg. Und nach 5 Monaten war dann halt irgendwie so eine Situation, die dann so lief, wie sie immer lief. Und da war bei mir einfach der Geduldsfaden gerissen. Ich war einfach emotional an einem Punkt, wo ich dachte, ach, weißt du was, nee, das ist es jetzt einfach nicht mehr. Und dann habe ich an dem Tag gesagt, so, Sonntag weiß ich, fahren meine Eltern in Urlaub. Ich habe den Schlüssel vom Haus meiner Eltern. Und Sonntag bin ich hier weg. Und der hat das halt nicht ernst genommen. Und am Sonntag fing ich dann an, meine Sachen zu packen, die nötigsten, wichtigsten irgendwie. Und dann hat er mich angeguckt, was machst du da? Und ich sage, ich packe meine Sachen und fahre zu meinen Eltern. Ich wusste halt, die sind jetzt 2 Wochen weg und ich habe dann meine Ruhe, um klarzukommen, muss niemandem irgendwas erklären. Und ja, dann ist er total wütend gewesen und ich war einfach nur, dass ich dachte, ich muss jetzt für mich hier, damit ich gesundheitlich, also damit ich nicht völlig wirklich zugrunde gehe, muss ich hier die Reißleine einfach ziehen, ne? Ja, das war so der Punkt, wo ich selber gemerkt habe, ja.
Geht nicht mehr. Du hast in deinem Buch ja, glaube ich, auch irgendwie um die 40 Interviews geführt und da fließen immer wieder Informationen mit rein. Ich fand das spannend. Da ging es ja häufig auch darum, jetzt in meinen Worten, was eigentlich gute Gründe für eine Trennung sind, weil das ja auch manchmal im christlichen Umfeld so ein Ding ist, dass gesagt wird, eigentlich gibt's keine guten Gründe für eine Trennung.
Also es ist Gewalt im Spiel.
Ja, aber selbst das ja bei vielen nicht. Also
ja.
Ich kenne das häufig so, dass einfach gesagt wird, ja, Sex außerhalb der Ehe ist der Grund und darüber hinaus, keine Ahnung.
Das war auch immer die Frage, nachdem wir uns getrennt haben alle immer gefragt, ist jemand fremdgegangen? Oh Gott sei Dank ist keiner fremdgegangen. Aber es wäre halt gut gewesen, weil dann hätte man wenigstens Schuldigen gehabt, so, ne? Ja. Und das ist halt, ja.
Wenn das nicht der Fall ist. Was würdest du denn sagen?
Also,
du bist jetzt auch in der Beratung tätig, machst Coachings. Wenn da Menschen jetzt sind, die sich unsicher sind und die noch nicht an dem Punkt sind, wo du gerade beschrieben hast, wo du irgendwann hingekommen bist, wie kann man so Menschen unterstützen? Also würdest du dann sagen, hier 1 und 2, 3, das sind Gründe, wo es dann Sinn macht, oder wie würdest du da vorgehen?
Ja, ist natürlich eine sehr schwierige Frage, weil es ja auch immer die Frage ist, warum überlegt jemand denn, sich zu trennen, ne? Also es gibt natürlich Situationen, wo man, also ich würde als Berater niemals sagen, tu's oder tu's nicht oder das ist ein Grund, das ist kein Grund, sondern als Beraterin bin ich neutral und ich habe auch keinen moralischen Anspruch an meine Klienten und sage auch nicht, also aus Gottes Sicht oder aus der Bibel oder irgendwas, ich habe da eine persönliche Meinung zu, aber die drücke ich meinen Klienten nicht auf, ne? Also da bin ich eher mit Fragen und versuche dann herauszufinden, wo steht der Mensch, wie geht's den Menschen damit, was sind denn die Herausforderungen, die da sind? Und ja, ganz tatsächlich habe ich halt häufiger den Fall, dass Menschen sich nicht trennen wollen, obwohl es total toxisch ist und ich das von außen erkennen kann, dass es toxisch ist. Da aber halt so eine krasse emotionale oder finanzielle oder andere Abhängigkeit besteht, dass es total schwer ist, sich daraus zu lösen. Und da ist es dann eher meine Arbeit, den Menschen zu helfen, ihren Selbstwert wieder zu erlangen, an ihre eigene Wahrnehmung wieder zu glauben, selber Sicherheit in sich und in anderen Beziehungen zu finden, sodass halt diese Abhängigkeit gelöst wird. Also ich habe häufiger den Fall, dass meine Klientinnen in Beziehungen feststecken, die toxisch sind und da nicht rausfinden und vielleicht gar nicht wissen, ob sie raus wollen. Und da ist es für mich immer eher der Fall, auch gar nicht zu beeinflussen, sagen, das ist toxisch, geh raus. Es sei denn, ich merke halt wirklich, es ist krasse Gewalt und die Person muss echt raus, dann sage ich sowas auch mal. Bleibe aber auch bei der Klientin, wenn sie sagt, nee, ich kann nicht, ich will nicht. Und dann ist es meine Aufgabe, erstmal den Selbstwert aufzubauen, die Wahrnehmung, den Glauben an die eigene Wahrnehmung wieder zu stärken und auch im Nervensystem zu regulieren, also die Stressreaktionen, die dann im Körper der Menschen sind, runter zu regulieren, sodass sie auch in sich und in anderen Beziehungen Sicherheit finden und dann wird diese Abhängigkeit halt gelöst und dann können sie selber eine gute Entscheidung treffen. Also das ist eher der Fall, den ich meistens in meiner Praxis habe. Allerdings beim Thema Trennung ist es halt auch immer so, dass ich erstmal herausfinden versuche mit Fragen und so, ist das was Toxisches, was da stattfindet? Und inwieweit ist es toxisch und wo stehen die beiden Partner? Also wenn eine Person zu mir nur kommt und nicht beide, dann kann ich natürlich nur mit der arbeiten, die da ist und mit dem, was sie mir erzählt. Und da kann es sogar sein, dass dann Muster da sind, die vielleicht nicht gut sind. Aber wenn die Klientin mir sagt, sie möchte herausfinden, ob sie lernen kann, damit umzugehen, dann helfe ich meiner Klientin damit natürlich. Also es sei denn, ich stelle halt wirklich fest, es ist toxisch. Aber wir haben ja, also die meisten Menschen haben irgendwelche ungünstigen Verhaltensmuster in ihrem Bindungsverhalten, also in dem Verhalten, die wir zu unseren Partnern oder halt auch Freunden haben. Und da kann es halt tatsächlich sein, wenn ich eine Beziehung einfach nur beende, dass ich in die nächste Beziehung gehe und die gleichen Verhaltensmuster zeige und dann wird diese Beziehung genauso wie die vorherige. Und da ist es halt manchmal einfach der Punkt, auch zu bleiben und an sich an seinen Bindungsmustern zu arbeiten und das vielleicht auch mit dem Partner zusammen. Aber da ist halt immer die Frage, wenn ich mich weiterentwickle und mein Partner geht nicht mit, dann ist irgendwann der Punkt, dass einer von beiden sagt, so funktioniert das nicht mehr. Und dann ist, dann, ne, dann habe ich mit meiner Klientin gearbeitet, die gesagt hat, ich möchte gerne etwas in meiner Beziehung verändern und dann entwickelt sie sich. Und wenn er dann halt nicht nachzieht, dann kann es halt tatsächlich sein, dass sie dann, weil sie sich halt auch persönlich vielleicht aus der Bindungsangst oder was auch immer gelöst hat, sagt, so läuft das hier für mich nicht mehr. Und dann halt geht. Oder eher, ne? Ich habe auch Männer, wenige, aber ich habe halt auch Männer, die Klienten sind. Und das, also aus meiner Sicht obliegt da die Entscheidung komplett bei meinen Klientinnen und ich habe da überhaupt kein Mitspracherecht. Und manchmal ist es halt auch einfach, ja, ich möchte nicht mehr, fertig, Punkt, aus. Und das ist für mich der richtige Grund. Wenn ich sage, ich will nicht mehr, dann hat keiner da reinzureden. Klar kann eine beste Freundin mal sagen, du, ich liebe dich, ich bin deine beste Freundin und der Typ ist eigentlich voll toll, was ist denn los mit dir? Und kann das hinterfragen, ne? Oder als Coachin kann ich, wenn ich jemanden gut kenne, auch sagen, okay, ich persönlich glaube, dass du da gerade vor etwas wegläufst, ne? Wenn ich da was beobachte. Aber natürlich liegt am Ende die Entscheidung immer bei meinen Klienten oder meiner Klientin und da habe ich überhaupt kein Recht, irgendwas zu beurteilen. Und ich glaube, das gilt für jeden Menschen. Ich finde es absolut übergriffig, wenn wir anderen Menschen sagen, mit wem sie zusammen zu sein haben oder auch nicht. Also ich glaube, wirklich enge Freunde können einem halt sagen, hey, wirf das nicht weg, das ist großartig, was du da hast oder so, ne? Aber nicht ein Gemeindeleiter, Pastor oder eine Gemeindesatzung oder sonst irgendwas. Ich kann gar nicht verstehen, so wie ich heute denke, dass es Menschen gibt und die ich ja sehr gut sogar kenne, die ernsthaft sich, obwohl sie erwachsen sind, von jemandem, der völlig weit weg von ihnen ist, bestimmen lassen, wie er zu leben laufen hat. Und ich hoffe, dass das immer weniger wird.
Ich fand das schön, im Buch hast du beschrieben, wie deine Eltern da reagiert haben. Und dass deine Eltern, zumindest deine Mutter, hat dann wohl gesagt, dass sie sich da mehrfach schon hätte einmischen wollen, aber immer die Füße stillgehalten hat. Und am Ende stand dann dieser Satz, es musste deine Entscheidung sein. Und dann hast du eben gesagt, ja, es ist richtig, es musste meine Entscheidung sein.
Ja.
Das fand ich war eine.
Ja, weil sonst hätte ich mich vielleicht am Ende immer gefragt, ne, habe ich das am, also haben sie mir das eigentlich mal eingeredet, dass er schlecht für mich ist oder so? Das kann ja auch sein, ne? Dass du, also wenn Menschen dir zum Beispiel sagen, deine beste Freundin sagt zum Beispiel, boah, das ist total schlecht für dich, der Typ. Und eigentlich ist es auch so. Und du trennst dich und dann hast du nachher Zweifel, weil du ihn vermisst oder so. Also mich zu trennen war für mich total der krasse Schmerz, ne? Ich habe echt viel geweint und so. Und wenn du dann in der Situation bist und dich dann fragst, ja, habe ich das eigentlich nur gemacht, weil meine Therapeutin mir dazu geraten hat? Habe ich das eigentlich nur gemacht, weil Mama mir gesagt hat, er schadet mir? Oder, ne? Dann, das ist ja genau der Punkt. Menschen müssen halt den Bezug zu sich selber finden, damit sie selber spüren, was macht das hier eigentlich in meinem Leben? Und nicht, weil irgendwer sagt, was, ne?
Du hast viel auch über Reaktionen geschrieben, über wenig hilfreiche und auch über hilfreiche Reaktionen. So die weniger hilfreichen, also der verurteilende Reaktion, das war schwer ertragbar, was da so auch an anderen Beispielen kam, das war echt zu hart. Aber ich habe mir gedacht, ich frage dich mal aus auch deiner professionellen Sicht, was würdest du sagen, was sind gute Reaktionen, wenn man mitbekommt, da trennt sich jemand oder da ist irgendwo eine Beziehung, die jetzt langsam sich dem Ende zuneigt. Was würdest du sagen, was ist eine gute Reaktion?
Erstmal zu fragen, die Person, wie geht's dir denn damit? Weil es kann natürlich sein, dass jemand sagt, oh mein Gott, endlich ist es vorbei. Oder jemand sagt, ich bin total traurig. Oder ich will ihn zurück, ich will sie zurück. I don't know. Also erstmal zu fragen, wie geht's dir damit? Und was kann ich für dich tun? Was brauchst du gerade von mir? Weil das ist halt der Punkt. Am Ende können wir halt nicht wissen, was der andere braucht. Und wir können auch gar nicht wissen, wie es ihm damit geht. Ich war früher ganz häufig so, dass ich Reaktionen hatte wie, oh, das tut mir total leid. Ja, aber vielleicht tut es der Person gar nicht leid. Vielleicht ist sie gerade in einem Modus, wo sie denkt, oh mein Gott, endlich ist es vorbei. Und das halt da sein zu lassen und zu sagen, es ist okay. Ne? Auch wenn du weißt, deine Freundin kommt gerade aus einer toxischen Beziehung. Und dann fragst du, wie geht's ihr damit? Und sie sagt, ja, total scheiße, ich leide, ich weine, ich will ihn zurück. Ja, ist okay, ich weiß, es tut weh. Anstatt zu sagen, oh nein, auf gar keinen Fall, dass du zu ihm zurück, er war total, ne, so. Oder sie war total furchtbar. Das, was da ist, Verständnis auszudrücken und zu versuchen, es zu verstehen, ne, bringt halt viel mehr als das, was bei jemandem passiert, zu verurteilen. Und ja, bevor ich da selber durchgegangen bin, habe ich auch total viele blöde Reaktionen in ganz vielen Situationen gehabt. Und mit Sicherheit habe ich heute auch manchmal blöde Reaktionen. Und das ist, glaube ich, da dürfen wir auch mit uns selber und auch mit anderen barmherzig sein und vielleicht auch mal feedbacken und sagen, hey, weißt du was, deine Reaktion war gerade voll scheiße. Ich hätte einfach gewünscht, dass du XY machst. Weil so funktioniert halt Beziehung, ne? Dass ich halt äußere, wie geht's mir mit dem, was du da gerade tust und was wünsche ich mir eigentlich von dir? Vielleicht kriege ich es nicht, aber dann habe ich wenigstens kommuniziert und dann kommt von dir was zurück, ne? Und nicht, es gibt ein richtig oder ein falsch, was jetzt hier angebracht ist. Ja.
Du schreibst dann sehr viel noch über den Heilungsprozess und auch grundsätzlich über Dinge, die du, glaube ich, im Nachgang vor allen Dingen auch gelernt hast. Da geht es um Grenzen, es geht um Bindungstheorien, alles super spannende Kapitel. Ich bin dann später noch über einen Satz gestolpert, da wollte ich dich nachfragen. Weil, also ich finde, da ist so viel auch an Fachkompetenz drin. Das müssen die Leute wirklich selber kaufen. Das,
ja, man kauft
das. Das, glaube ich, ist das Geld wert. Aber ich bin über einen Satz gestolpert und später stand nämlich da, dass du, es ist auch ein Kapitel, wo es dann wieder um Neuanfänge, um neue Beziehungen geht. Und dann hast du geschrieben, dass dein jetziger Ehemann dir geholfen hat, wieder an die Liebe zu glauben. Mhm. Philipp heißt er, glaube ich, ne? Philipp hat dir geholfen, wieder an die Liebe zu glauben. Da habe ich drüber gestolpert, an die Liebe glauben. Und dachte, also
voll kitschig, ne, so ein Satz.
kitschig? Na, ich hab mich gefragt, also ich glaube, im Kontext wird deutlich, was du meinst. Aber wenn man das jetzt mal so ohne den Kontext des Buches hört, dann ist glaube ich, der Satz ohne den Weg dahinter. Weil ich glaube, es ist ja nicht, du glaubst ja nicht so an die Liebe, wie du es vorher geglaubt hast. Du erzählst ja 8 Kapitel, was du alles da an Reise hinter dir hast. Und deswegen wäre meine Frage aber, inwiefern glaubst du heute an die Liebe?
Also wenn ich es, sage ich mal, fachkompetent ausdrücken würde, wäre es einfach so, dass die Art und Weise, wie Philipp, mein zweiter Ehemann, mein neuer Partner nach dieser Beziehung, auf mich reagiert hat, einfach mir Bindungssicherheit vermittelt hat. Ich habe halt zum ersten Mal erlebt, dass da jemand ist, der sich um mich kümmert. So, also der kam zum ersten Mal in meine Wohnung und hat gesehen, dass da Bilder auf dem Boden stehen und hat die direkt aufgehängt, ne? Oder der hat immer gemerkt, was ich brauche und hat sich drum gekümmert. Oder also hat ständig Dinge gemacht, um die ich ihn nie gebeten habe, weil ich mich gar nicht mehr getraut habe, irgendwen um irgendwas zu bitten, weil ich halt erlebt habe, dass wenn ich um etwas bitte, ich es halt nicht bekomme. Und das hat mich verletzt, das hat mich hat mir das Gefühl gegeben, nicht wert zu sein. Und dieses Gefühl wollte ich nicht mehr erleben und habe halt dann vermieden, um Hilfe zu bitten. Und ich habe ihn nicht um Hilfe gebeten und er hat mir trotzdem geholfen, immer und immer und immer wieder. Und ja, tatsächlich hatten wir eigentlich, also ja, keine, also zu Beginn war es keine wirkliche Beziehung. Wir haben uns halt gedatet. Und er hat sich trotzdem immer verhalten, als wäre er halt mein fester Freund. Hm. Und ich habe dann halt auch immer wieder diese Beziehung beendet und habe gesagt, nee, das, also weil ich halt immer wieder gespürt habe, da kommt, also dadurch, dass er sich kümmert, kommt ein Schmerz hoch und ich will diesen Schmerz nicht fühlen. Und da habe ich immer wieder diese Beziehung beendet, aus dem Grund, dass ich halt das nicht fühlen wollte und auch gedacht habe, ja, jetzt bist du verliebt, ne, diese Hormone sind in deinem Körper und deswegen machst du das alles, weil du ja am Ende nur Sex willst. Also das habe ich so nie gesagt, aber ne, so, das war so meine Erklärung dafür. Ja. Und in 2 Jahren sind diese ganzen Hormone raus aus deinem Körper und dann lässt du mich hängen und dann geht's mir schlechter als jetzt, weil ich mich ja wieder eingelassen habe. Und das habe ich mehrfach gemacht und er hat, als hätte er halt hinter meine Fassade geblickt und wusste ganz genau, die ist einfach nur, du musst die einfach nur gesund lieben, so nach dem Motto. Und der ist einfach konstant dran geblieben und irgendwann mal habe ich gesagt, okay, weißt du was, so nach einem Jahr oder so, okay, wir versuchen das. Wir versuchen das jetzt. Wir machen jetzt hier mal eine richtige Beziehung aus. Ich glaube, das war dieser Prozess von, ich schieb den immer wieder weg und er kümmert sich, das war halt dieses Gesundleben. Und gleichzeitig, wenn man sich das anhört, ist das eigentlich voll das toxische Bindungsmuster. Hm. Ich habe ihn wieder weggeschoben und er hat mich immer geholt. So. Und einerseits hat es mich das geheilt, andererseits ist das überhaupt kein gesundes Bindungsmuster und überhaupt, so, hört sich zwar romantisch an und führt auch dazu, dass man sich voll krass, also toxisch bindet eigentlich. Aber das ist halt auch etwas, was wir dann später halt aufgelöst haben. Und was wir jetzt auch immer noch dabei sind, dieses Muster ja zu unterbrechen und halt in eine wirklich ich unabhängig, er unabhängig kommen zusammen und lieben uns. Und nicht, weil ich ihn brauche oder mich brauche, sondern klar braucht man einander, aber halt nicht aus so einer Abhängigkeit halt, ne? Hm. Und damals haben wir halt gegenseitig krasse Muster bedient. Und ich glaube, was da aber halt tatsächlich bei mir passiert ist, ist dieses, ja, das zu erleben, dass ich für jemanden absolut wichtig bin, absolut Priorität habe und der sich kümmert, ne? Und da waren halt zum Beispiel, also es waren immer wieder Situationen. Beispielsweise hat er einen relativ hohen Managementposten und das eine Mal hatte ich einen Unfall und habe ihn angerufen und der hat halt einfach mitten in einem super wichtigen Meeting, das Meeting abgebrochen ist, gekommen zu mir und das sowas kannte ich nicht, also von niemandem vorher in meinem Leben, dass man sich überhaupt kümmert. Es wurde immer von mir erwartet, dass ich selber klarkomme. Und dann war da halt dieser Typ, der einfach ständig da ist, Sachen für mich unterbricht, aufhört und Sachen, wo ich auch wusste, die sind halt echt krass wichtig. Und dann ist der einfach da. Und das hat mich halt gesund gelebt. Das erinnert mich übrigens auch sehr an Prozesstheologie oder Prozesstheorie. So etwas, was eigentlich nicht gesund ist, hat mich schon geheilt, wie, und hat mich wieder daran glauben lassen, dass jemand selbstlos etwas für mich tut, ohne Hintergedanken zu haben und ohne, dass er am Ende weg ist oder sich nicht mehr kümmert oder sich verändert, sondern dass da konstant jemand da ist, der sich kümmert, ne? Was, wie gesagt, nicht ideal war, aber es hat etwas zu dem Prozess beigetragen, dass, und später hat sich das dann auch verändert, ne? So, und das, manchmal müssen wir halt da abgeholt werden, wo wir stehen.
Gelesen.
Ja.
Ich fand's wunderschön, dieses Kapitel, wo du das beschreibst. Und ich finde, es ist so ein krasser Gegensatz. So, die erste Geschichte ist ja im Grunde ein Versprechen, ein leeres Versprechen gewesen oder mehrere leere Versprechen. Macht es so und dann wird es. Und das andere ist, da sind Dinge kaputt gegangen. Mhm. Und dann ist da aber ein Prozess entstanden und wieder gesund lieben.
Mhm.
Und ich finde, da ist sehr, sehr viel Gott drin. Du verbindest das ja auch mit deinem Glauben. Und ich finde es einfach sehr authentisch. Ich finde es sehr nahbar auch und auch glaubwürdig tatsächlich.
Gott sei Dank.
Ich freue mich. Also ich meine, ich hatte jetzt, ja wirklich, ich hatte Priska jetzt hier, ich habe dich jetzt hier. Und wenn man euch ein bisschen bei Social Media verfolgt, da gibt's einfach so eine Clique von Frauen, von Menschen, die auch öffentlich ihren Glauben teilen und das, was sie gelernt haben, einbringen. Und ich finde es unheimlich ermutigend, dass da eine Mischung aus Authentizität und Fachkompetenz jetzt auch, also beispielsweise beim SCM, aber sicherlich auch in anderen Verlagen, dass da irgendwo eine stärkere Stimme entsteht, dass ihr euch da auch vernetzt und dass da Inhalte kommen, wo ich denke, das ist wirklich, wirklich heilsam.
Ja, deswegen, cool. Also ich bin da. Schön, dass das von außen so zu sehen ist.
Voll.
Ja, ich bin auch sehr froh, Teil davon zu sein. Das ist, ja. Also es ist halt auch echt richtig schön und auch ganz anders als so, wie ich halt ursprünglich in meiner Kindheit und so in meinem Aufwachsen halt Gemeinde oder so kennengelernt habe. Ne? Es ist halt so frei und jeder bringt halt, was er zu geben hat. Und da sind auch sehr viele verschiedene theologische Meinungen und so willkommen. Und man lässt sich halt so stehen, wie man ist. Ne? Man darf seine Meinung sagen und dabei ist eine Liebe und eine Herzlichkeit auch untereinander da und ja, auch eine Bereitschaft miteinander zu diskutieren. Klar, manchmal ist man auch so, dass man denkt, nervig die Meinung, ne, weil man irgendwie was Negatives damit erlebt hat, aber man bleibt halt im Miteinander freundlich und wohlgesonnen und ich glaube, ja, das gibt's halt irgendwie selten oder habe ich selten erlebt, dass es so möglich ist, wirklich ja mit verschiedenen Meinungen nebeneinander da zu sein und ja, trotzdem irgendwie was gemeinsam aufzubauen, so, ne? Ja.
Voll schön. Christine, ich bin total glücklich, dass du hier warst. Gibt es irgendwelche Projekte oder irgendetwas, was du noch erwähnen möchtest? Also vielleicht ist das auch eine gute Gelegenheit, nochmal zu sagen, du arbeitest als Trauma-Coach in einem Beratungskontext. Vielleicht kannst du da nochmal kurz was zu sagen. Gibt es irgendwelche Projekte oder einfach, dass man weiß, wie kann man dich finden?
Ja.
Genau.
Ja. Also ich habe einen Account auf Instagram, der nennt sich christinepoppe.beratung. Da spreche ich über diese Themen wie Beispiel Trauma und Traumaintegration. Da kann man auch direkt Termine buchen oder ja einfach mit mir in Austausch treten. Ich kommuniziere auch sehr gerne mit meinen Followern und ich habe auch noch einen größeren Account, wo ich dann eher so private Sachen teile oder halt auch ganz viel so zum Thema Frauengesundheit. Der nennt sich Alltagsfreuden. Und ja, was gibt es dann noch? Mein Buch natürlich. Ich hoffe, ihr kauft es direkt auf meiner Seite, wenn ihr es bestellt. Und zwar ist das christinepoppe.com/shop und da ist halt das Buch zu kaufen. Ja, und sonst Projekte gibt es einige, die ich unterstütze, aber ich glaube, das passt jetzt hier nicht zu. Aber ich bin sehr gespannt, mit euch in Austausch zu treten und das teile ich dann halt auch alles auf meinen Accounts, was ich sonst so an Projekten habe. Danke auf jeden Fall, Jason, dass ich hier sein durfte. Fand das Gespräch mega sehr, schön. Sehr gern. Auch immer schön, einfach mal zu Wort kommen zu dürfen.
Ja, danke dafür. Ich mag das voll. Meine Philosophie ist so ein bisschen zu versuchen, dass die Menschen, die hier mir Zeit schenken, dass sie das sagen können, was sie zu sagen haben. Und deswegen, ich versuche wirklich, wenn es die Technik zulässt, die Leute viel reden zu lassen. Und deswegen, ja, danke, dass du da warst. Ich glaube, das war wirklich toll und bin sehr gespannt, was da noch so von dir kommt. Folge das auf jeden Fall weiter auch auf Social Media und genau, vielen Dank für deine Zeit auf jeden Fall.
Ja, danke dir auch. War sehr schön mit dir.
Dann, bis dahin.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.